Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Leute, das wird nicht lustig heute. Also wirklich nicht. Es hätte sogar auch schon viel früher nicht lustig werden können. Nur hatte er, Bully Herbig, damals noch kein Selbstvertrauen in Sachen Ernst des Filmens.
Ich hatte den Eindruck, dass es andere Kollegen gab, die mir das schon viel früher zugetraut hatten. Also ich habe irgendwie 2004 oder kurz nach Traumschiff Surprise hatte ich einen Stoff auf dem Tisch, der dann später auch verfilmt wurde. Es war ein absolut lupenreines Drama, historisch. Und ich saß davor und habe so gedacht, also ich finde es toll, dass ihr mir das zutraut, aber ich bin echt noch nicht so, also wirklich, im wahrsten Sinne, ich bin noch nicht so weit. Ich kenne, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es ist so ein bisschen, weil der Film wurde ja gemacht. So, ja, und dann die nächste Frage ist dann, wie ich ihn gemacht hätte, deswegen bin ich da vorsichtig. So. und das hat mir natürlich gefallen. Ich hab mich da geschmeichelt gefühlt, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich glaube, der eine oder andere ist jetzt auch überrascht, dass ich das gemacht habe, aber zum damaligen Zeitpunkt wäre es eine totale Irritation gewesen. Und ich wollte das den Leuten auch nicht zumuten.
Vielleicht genau die richtige Entscheidung, damals zumindest, zu den Bully-Paradezeiten. Jetzt allerdings kommt ein Flucht-Thriller von Bully Herbig in die Kinos. Der ist das Gegenteil einer Zumutung. Ballon heißt er, über die vielleicht spannendste DDR-Flucht aller Zeiten, in einem selbstgebauten Heißluftballon. Wir sprechen mit Bully und freuen uns auf einen seiner Hauptdarsteller aus dem Film als Gast, über den deutschen Hollywood-Star Thomas Kretschmann. Der gibt dann später Markus Maria Profittlich die Klinke in die Hand. Der Comedian spricht nämlich wieder Bob, also Mr. Incredible im Animationsfilm Die Unglaublichen 2. Volles Haus heute hier, freut euch gerne mit mir, also Vorhang auf und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Was macht denn ihr da?
Das ist die Überraschung.
Ich dachte, wir gehen zelten.
Das ist doch viel besser als zelten. Damit fliegen wir in den Westen.
Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen?
Wenn wir da sind, dann kriegst du ein echtes BMX-Fahrrad.
Echt?
Versprochen.
Gut, geht los.
Einsteigen und immer schön an den Seilen festhalten. Egal, was passiert, du lässt nicht los, verstanden?
Sieht gut aus. Bereit?
Ja.
Eins, zwei, drei.
Mama, ich will wieder raus.
Alles gut, mein Spaß, das wird bestimmt ganz lustig.
Eins, zwei, drei.
Nein, ganz und gar nicht lustig war das, was die zwei ostdeutschen Familien Strelzig und Wetzel da 1979 geplant und am Ende auch durchgezogen haben. Die Flucht aus Thüringen in einem selbstgebauten Heißluftballon über die Grenze in den Westen. Wochenlang hatten sie in ihrer Siedlung in dem kleinen Kaff Pößneck alles vorbereitet, Stoffbahnen überall im Land einzeln gekauft, damit die Masse an Stoff nicht auffällt, vernäht im Keller die Eisenplattform für den Ballonkorb in der Garage geschweißt, Seile als bloße Begrenzung drumherum geknüpft, Gasflaschen besorgt und einen Brenner gebaut. Immer unter der permanenten Angst, irgendjemand könnte irgendwas mitkriegen, sie verpfeifen, die Stasi könnte was rauskriegen, noch bevor der Ballon überhaupt startet. Und selbst wenn er startet, würde er 4 Erwachsene und 4 Kinder tragen können, auf etwa 2000 Meter Höhe. Und dann die circa 20 Kilometer über die Grenze bis ins rettende Bayern. Eine wahre Geschichte, ultra spannend an sich schon und hier sehr genial besetzt mit Friedrich Mücke, Caroline Schuch, David Cross und Alicia von Rittberg als junge Eltern Strelzig und Wetzel. Und wie gesagt, dann doch etwas erstaunlich irgendwie verfilmt vom Komödienspezialist Bully Herbig. Und obwohl der ja nun ausgewiesener Komödienprofi ist und nach wie vor mit der Schuh des Manitou den erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten geschrieben und inszeniert hat, hat er sich jetzt also endlich getraut und wollte auch zum ersten Mal dann wirklich nah an der Wirklichkeit bleiben und möglichst wenig mit Fiktion arbeiten, hat er mir erzählt. Als wir uns neulich getroffen haben, da muss man dann halt für richtige Spannung schon etwas tricksen, hat er gemeint.
In erster Linie ist es so, du versuchst halt bei einem Film, wo jeder den Ausgang oder beziehungsweise wo man den Ausgang recherchieren kann, versuchst du natürlich in die Trickkiste zu greifen. Das macht der Film. dass er Leute in die Irre führt und womöglich für einen Moment darüber nachdenken lässt, sag mal, hat er das Ende geändert oder das kann doch gar nicht funktionieren. Und für mich war eine ganz große Erleichterung, als die Frau Wetzel und Herr Wetzel, ich habe den beiden den Film in einem Screening gezeigt und haben 2 Stunden nichts gesagt. Und ich wurde echt nervöser und nervöser, weil es gab keinen Kommentar, nichts so. Und dann ist der Film zu Ende und die Frau Wetzel, also es war wie so eine emotionale Explosion. Die hat in die Hände geklatscht mit einer Wucht, da liefen die Tränen runter, die ist mir um den Hals gefallen und sagte, wenn jemand weiß, wie es ausgegangen ist, dann bin ja ich das. Aber ich saß bis zum Schluss da und habe gehofft, dass wir es schaffen. So, und wenn das so ein Film erreicht, finde ich, tut er doch genau das, was er tun soll.
Hat er getan. Die Spannung im Film ist irre und wirkt trotzdem nie konstruiert. Also alles im Film ist absolut nachfühlbar. Da gibt es einfach keine Unglaubwürdigkeiten. Super gelöst. Sehr viel Arbeit hat er reingesteckt. Über 10 Jahre insgesamt. Da ging es auch um Story-Rechte, die bereits Jahre zuvor schon an Disney verkauft worden waren. Also viel Rechtliches, das geklärt werden musste. Eine Zeit, in der sich auch bei Bullies Herangehensweise an den Stoff manches doch noch verändert hat.
Für mich war das vor allem interessant, die letzten 6-7 Jahre, weil ich natürlich, also die allererste Frage, die ich damals dem Herrn Strelzig gestellt habe, war, warum? Und das ist eine absolute Wessi-Frage. Ne? Also sich hinzustellen und zu sagen, warum sind Sie denn, also das würde ich heute auch nicht mehr fragen. So. Aber daran sieht man, welchen Weg ich gegangen bin, von der ersten Frage, warum, bis zu dem Zeitpunkt heute, wo es für jede Haltung zumindest eine Erklärung gibt. Ja, man muss es ja nicht verstehen, aber deswegen waren mir diese Figuren so wichtig, dass man so jemanden hat wie die Kindergärtnerin, die war mir jetzt besonders wichtig. Den Baumann, den linientreuen Nachbarn, also jede Figur steht so für eine Haltung in der Gesellschaft und das fand ich so aufregend und so spannend, weil es ja durchaus auch Leute gab, die sich da zurechtgefunden haben und die sich damit arrangiert haben. Aber es gab eben auch einen Großteil an Leuten, die einen so einen Drang nach Selbstbestimmung hatten, dass sie alles auf sich genommen haben, um da rauszukommen.
Ja, wie zum Beispiel auch der deutsche Hollywood-Star Thomas Kretschmann, der mit 19, 20 auch als junger Mann aus der DDR geflohen ist, weil er es dort einfach nicht mehr ausgehalten hat. Wie komme ich jetzt auf den? Weil der hier, sehr geniale Besetzung von Bully, den Stasi-Oberleutnant spielt, der den beiden Filmfamilien auf die Spur kommt und sie dann jagt.
Geben Sie das an den medizinischen Dienst. Der Rest geht zur kriminaltechnischen Untersuchung.
Der ganze Ballon?
Alles. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen.
Was für eine Vorlage. Also natürlich den Mann, der selbst DDR-Flüchtling gewesen ist und jetzt den Stasi-Mann des Films spielt, in unsere Sendung einzuladen. Er hat zugesagt, ist gleich unser Gast. Und ihr traut euch bitte rein in Ballon ab Donnerstag. Bully kann Thriller, und zwar richtig, das ist die Erkenntnis. Eine packende Story, richtig tolle, authentische Filmsets und super Figuren, die großartig gespielt worden sind. Was wollen wir mehr? Thomas Kretschmann ist bei uns zu Gast in Eine Stunde Film. Herzlich willkommen. Schön, dass das klappt mit uns beiden.
Hallo, vielen Dank.
Als selbst DDR-Flüchtling, der du bist, spielst du hier einen Stasi-Oberstleutnant der wirklich heftigsten Sorte. Das kann ja letzten Endes auch für dich keine alltägliche Rolle gewesen sein.
Nein, war es auch nicht. Also auch der Film war kein alltäglicher Film. Es hat mich viel, viel daran erinnert, wo ich herkomme, was ich selber so miterlebt habe. Und das Gute daran ist, es hat sich unheimlich echt angefühlt, manchmal so beängstigend, dass ich, also ich bin manchmal nach Hause gekommen und war ziemlich ausgelutscht, ne? Einfach von, das hat gerochen, das sah aus wie Osten und das sah auch, also dieser Druck, diese Ohnmächtigkeit, die man so spürt. Und mir tat das eigentlich ganz gut, den Fuchs zu spielen, den Seidel. Ich kenne sie ja, die Jungs, und die waren auch nicht blöd. Das ist auch das ist eine tolle Rolle, weil er natürlich didaktisch sehr gut ist, weil er alle auseinander nimmt. Also auch gerade das, was für mich so beängstigend war in der DDR und diese Ohnmacht ausmachte, ist dieses, man kann es drehen und wenden, wie man will, man wird immer festgenagelt. Ne? Und da ist der ganz spitze, wo man so sieht, wie Der auf der anderen Seite des Tisches hat überhaupt keine Chance.
Merkt man sehr schön in der Szene, wo der Oberstleutnant mit diesen beiden jüngeren Soldaten spricht, die ganz offensichtlich an der Grenze in genau eben dieser Nacht nicht besonders gut aufgepasst haben. Du hast es eben schon im Ansatz beantwortet, du hast so Typen gekannt, du warst ja selbst noch sehr jung, als du aus der DDR geflohen bist, 19,
20.
Wenn das stimmt, 20, mhm. Okay. Was waren das für Berührungen, die du davor in der DDR mit so Typen hattest?
Naja, das waren nicht so direkte Berührungen wie im Film, weil ich ja nicht verhört wurde, auch nie drangenommen wurde in dem Sinne. Aber man hat es natürlich häppchenweise hier und da erfahren. Als ich mit dem Abitur fertig war, ein paar Monate bevor ich geflüchtet bin, ich habe an der Schauspielschule vorgesprochen, Ernst Busch, und die haben mich auch genommen. Und danach gab es halt ein Abschlussgespräch mit so einem Kandidaten. Und da hieß es dann ganz klar, ja, Herr Kretschmann, herzlichen Glückwunsch. Eine Frage habe ich nur, würden Sie sich denn bereit erklären, als anstatt anderthalb Jahre zur Armee sich für 3 Jahre als Unteroffizier zu verpflichten? Und dann weiß man natürlich sofort, wenn man sagt, nein, danke, dann ist der Studienplatz weg. Und wenn man sagt, ja, dann ist alles gut, und dann hat man noch anderthalb Jahre dazu seines Lebens die Toilette runtergespült. Und also das hatte so diese Art und Weise, in der ich da so mit den Leuten geredet habe, dieses ja, herzlichen Glückwunsch und sagen Sie doch mal, und ist ja toll, aber würden Sie denn und können Sie sich denn, also dann weiß ich jetzt aber auch nicht, wie Sie das denn zu Ihrer Familie erklären wollen, dass Sie jetzt so abgeschmiert sind. Also so dieses Erpresserische mit so einer süffisanten Gutwilligkeit, oder man legt also dieses ganze System, wie das so fein auseinander und ineinander geklüngelt ist, daran erinnere ich mich sehr wohl, und das war auch so gut alles schon im Skript beschrieben, dass man da sich auch nicht viel ausdenken musste.
Was ich interessant finde, ist, dass viele Geschichten bekannt sind von Menschen, die aus der DDR geflohen sind, rüber in den Westen gegangen sind. Es wird aber, finde ich zumindest, relativ wenig nach dem und dann gefragt. Mhm. Wie ging das dir damals? Du hattest das dann über Umwege geschafft, über Bulgarien und dann letzten Endes, glaube ich, über Österreich?
Über Ungarn, ich bin über Ungarn, ja. Jugoslawien, Österreich, dann in Gießen gelandet irgendwann, ja. und dann wird man gefragt, die Alliierten haben mich dann da auch noch verhört, war ziemlich albern, fand ich. Und dann wird man gefragt, wo willst du leben? Und da habe ich gesagt, West-Berlin, weil ich in der BRD dann auch sofort darin zur Armee einberufen worden wäre.
Du hast ja dann auch, du hast ja einiges hinter dir gelassen, du musstest ja Dinge zurücklassen. Ja. Also ich möchte mir das nicht vorstellen, so weißt du, der arme DDR-Mensch hat es jetzt endlich in den Westen geschafft und dann scheint ihm die Sonne aus dem Arsch. Mhm. Denn so einfach wird es ja nicht sein.
Nee, so ist es nicht. Und manche haben sich das so vorgestellt. Es sind ja viele haben es ja dann nicht bewältigt, diese sogenannte Freiheit. Ne? Die sind ja dann, mal hat man auch gehört, einige zurückgegangen, sind gar nicht klargekommen. Ne? Ich bin oft gefragt worden, warum? Bei mir war es so, ich bin nirgendwo hingegangen. Ich hatte keine Vorstellung und hatte auch ich hatte keine Vorstellung und auch keinen Plan, wenn ich dann da drüben ankomme. Ich wollte von wo weg. Also das ist ein Unterschied, wohin zu gehen oder wo weg zu wollen. Und ich wollte da nur weg. Ich wollte Eigenverantwortung. Ich wollte keine Fremdbestimmung über mein Leben. Und bei mir ist es genauso wie im Film immer mehr. Also mir wurde die Kehle immer enger, bis ich dann das irgendwann machen musste. So, deshalb bin ich, als ich dann in West-Berlin war, ich habe dann relativ schnell, ich fand es auch alles interessant, es geht mir heute auch noch so, dass ich sehr gerne zum Beispiel im Ausland drehe, wo ich der einzige Deutsche bin oder der einzige Ausländer. Und mir macht das Spaß, Sachen zu erkunden und mich in fremde Welten reinzuschmeißen. Ich bin nicht enttäuscht worden, als ich dahin kam, weil ich nichts erwartet habe. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Thomas Kretschmann ist ab Donnerstag in Bulli Herbigs neuem Film Ballon zu sehen als ein wirklich hartleiniger Stasi-Oberstleutnant, der die Protagonisten im Film jagt. Thomas, haben die wiederum, also die deine Schauspielkollegen wie Friedrich Mücke und Caroline Schuch, die also in dieser Situation des Fliehens sind, haben die deine Anwesenheit, das Arbeiten mit dir auch genutzt, um dir auch Fragen zu stellen, zu sagen, Mensch, weil das ja nun beides, ich glaube, die Caroline ist in Jena geboren, allerdings war sie, glaube ich, 7 oder so, als die Mauer fiel. Also gab es auch am Set diese Diskussion untereinander und sagt, Mensch, wie war denn das irgendwie? Kannst du ein bisschen erzählen so?
Nee, eigentlich war alles klar mit dem Buch schon mal. Mhm. Das war so genau hingespuckt. Da gab es eigentlich nichts zu meckern sowieso, also nicht mal von meiner Seite. Und ich finde ja, da kann ich das einzige Mal in meiner Laufbahn sagen, da bin ich ein absoluter Experte. Da kenne ich mich total aus, da kann mir keiner was erzählen, ne? Auch der Regisseur nicht. Und der Regisseur war so genau und so gut, also das war eine Riesenfreude. Wir haben darüber nicht so viel gesprochen, die haben mich auch nicht so viel gefragt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir keine Szenen zusammen hatten.
Richtig.
Ich hatte ja immer, wir haben uns so im Hotel mal die Klinke in die Hand gegeben beim An- und Abreisen. Aber ansonsten haben wir nichts miteinander zu tun gehabt und ich hatte meine Spürhunde und das waren immer abgesonderte Drehtage sozusagen.
Vielleicht auch gar nicht schlecht für die Entstehung des Films, dass auch das ein bisschen
ich hätte die Kollegen gerne kennengelernt, aber ja, dafür nicht so schlecht. Also die Bedrohung immer gegenwärtig, aber nie sichtbar, ja.
Jetzt bist du einer der deutschen Schauspieler, die auch wirklich international sehr erfolgreich sind. Wir reden da nicht von 2, 3 kurzen Ausflügen, die du mal ins internationale Filmbusiness gemacht hast, angefangen bei Blade 2, über Resident Evil, über Peter Jacksons King Kong, Next, Wanted, dann Return of the First Avenger, dann Age of Ultron war der Avengers-Film.
Polanski nicht vergessen, Pianist.
So, das kann ja nicht nur was zu tun haben mit jetzt zufällig mal 8 oder 9 oder 10 Mal zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. Was ist bei dir richtig gelaufen, dass das möglich war bis heute?
Naja, also ich hoffe mal, dass ich auch nicht so schlecht bin als Schauspieler, dass sie mich deshalb haben wollen. Es hat ganz viel zu tun mit der Bereitschaft, sich aus dem Fenster zu lehnen. Also ich bin ja zum Beispiel nach Los Angeles gegangen, ich glaube, ein bisschen in einer anderen Form als andere, weil ich wurde auch immer wieder gefragt, warum bist du da, warum bist du hier gelandet, warum andere nicht und so. Ich habe da so ein paar Antworten. Eine ist ja, weil ich Langstreckenschwimmer war. Das heißt, ich habe einen langen Atem. Zweitens interessiert mich, das habe ich vorhin schon gesagt, immer wieder so was Neues zu erkunden und zu erobern. Und drittens habe ich auch keinen fixen Schlachtplan. Ich bin nach Los Angeles gegangen, weil ich einfach mal gucken wollte. Es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, und hier bleibe ich jetzt, dein Verderb will ich das jetzt durchziehen hier, sondern ich habe gedacht, ich guck mal, wenn es klappt, klappt's. Wenn es nicht klappt, entwickelt sich daraus was Neues. Und dann glaube ich auch, also das ist für mich so ein bisschen, ich habe es immer so emotionale Mathematik genannt, dass wenn man genug Grundlagen schafft. Also wenn man sagt, es sind so viele Projekte und die häufen sich ja dann auch, wo man einen guten Job gemacht hat, da kommt dann auch irgendwann, kommt das alles zusammen und dann hat man mal so einen Glücksfall, also Glück spielt auch eine große Rolle, aber das Glück kann man dann vielleicht statistisch auch anschieben, wenn man so und so viele gemacht hat, die dann nicht so Aufmerksamkeit hatten und die in den Bach runtergegangen sind oder so, aber immer die Qualität ist die gleiche, dann muss ja irgendwann mal bei einem alles zusammenkommen, ne? Und bei mir war das beim Pianisten so, fand ich. Und das war ein Film, das ist auch Polanskis liebster Film. Also, und er ist ja einer der größten Filmemacher. Und da habe ich dann halt Glück gehabt, dass ich mit so einer Rolle in so einem Film dann gelandet bin. Und das hat ein bisschen damit zu tun mit den anderen Sachen ringsrum.
Du hast eben schon gesagt, dass du ganz gerne der Typ bist, der wo reinkommt und sich zurechtfinden muss, dass du das auch ganz gut kannst. Wie ist denn das mit der Integration ausländischer Schauspieler in Hollywood nach den vielen Jahren jetzt? Bist du da integriert? Bist du doch immer noch irgendwie der Deutsche, wenn du ans Set kommst? Wie ist das?
Ich bin jetzt nicht der Deutsche, der ans Set kommt, am Set. Es ist natürlich schon klar, dass ich ein Deutscher bin, weil ich habe ja auch den Akzent immer noch ein bisschen. Habe mir auch nie so, hab nie so richtig ernsthaft mir den weggeprügelt. Das kann man ja auch machen, ne? Aber ich bin eher so ein emotionaler Typ, der dann sagt so, ich mach's halt so, wie ich denke oder wie sich's richtig anfühlt, ne? Und das hatte dann immer so ein bisschen den Beigeschmack für mich, sich so uniformieren zu lassen. Ich werde, und das ist mir gleich aufgefallen in Amerika, dass wenn man an ein Set kommt und mit einer bestimmten Rolle besetzt ist, dass dann für alle klar ist, der Schauspieler, in dem Fall ich, ist die beste Option für die Rolle. Und damit einander geht so eine geht ein Respekt, auch ein gegenseitiger, den das ist mir ganz, ganz stark aufgefallen, da, dass man wird da wirklich weder kritisch oder hochjubelnd so willkommen geheißen, sondern das ist, man ist ein Teil von der Produktion. Und den Teil, den man da ausfüllt, für den ist man der geeignetste. Sonst wäre man nicht besetzt worden für die Rolle. Weil dieses, was man auch oft gefragt wird, dieses so auf Partys und Leute kennenlernen und Network und so, in meinen Augen alles Quatsch. Es wird keiner besetzt für eine große Rolle, weil er den Regisseur auf einer Party kennengelernt hat und schick aussah oder so. Es ist viel zu groß als Industrie dort, als dass man sich leisten würde, da so rumzumauscheln, finde ich.
Thomas Kretschmann ab Donnerstag im Kino mit Bulli Herbig, nicht zusammen auf der Leinwand. Bulli hat verzichtet dieses Mal, ganz bewusst, hat nur Regie geführt und ganz viel sonst an diesem Film gearbeitet, aber nicht mitgespielt. Du dagegen umso präsenter. Vielen Dank fürs Gespräch, Thomas Kretschmann.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Weiter geht's. Was läuft gerade besonders gut in Hollywood? Superheldenfilme, genau. Was noch? Superheldinnen, eben. Und was nicht so? Alles außer Superheldinnenfilme bei DC. Deshalb wird genau daran fieberhaft weitergearbeitet. Schon länger war klar, dass Margot Robbie in ihrer Rolle als Joker-Liebchen Harley Quinn ein Spin-off bekommen würde. Ohne Joker, ohne Batman, vermutlich zumindest. Stattdessen bekommt sie noch drei andere schieß- und schlagkräftige Damen an ihre Seite. In dem Film Birds of Prey. Huntress, Black Canary und Renee Montoya sind die anderen drei Rächerinnen, die es mit einem selbstverständlich männlichen Bösewicht aufnehmen werden, der selbstverständlich ein junges Mädchen gekidnappt hat. Hollywood, du bist so predictable. Also manchmal. Die Figuren stehen also fest, die Ladies, außer der gesetzten Frau Robbie, werden gerade gecastet und auch einen Startzeitraum gibt es. April 2020. Nein, nicht April. Die Birds of Prey stecken halt echt noch in den Kinderschuhen. Denn vorher kommen von DC ja außerdem erst noch Aquaman, Shazam und Wonder Woman 2. Danach dann die Ladies-Killer-Truppe. Alles in einen Topf? Nochmal Superhelden, allerdings auch aus mehr als gegebenem Anlass. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gehört Disney bald alles. Also nicht nur Disney selbst und alles, was Disney ist und dazu seit einigen Jahren das Star Wars-Universum und das Marvel Cinematic Universe. Nein, das reicht nun auch alles nicht mehr, denn auch Mega-Konkurrenzkonzern Fox soll ja im kommenden Jahr Mickey-Maus-Ohren auf den Kopf kriegen. Die Aktionäre haben dem rund 70 Milliarden Euro Deal bereits zugestimmt. Damit gehören Disney Disney dann unter anderem auch die X-Men und Deadpool. Und dann kann es aber erstmal so richtig drunter und drüber gehen. Das hat zumindest Marvel-Comic-Autor Rob Liefeld den Kollegen von Deadline erzählt. Er könne sich bestens vorstellen, wie dann vor allem Ryan Reynolds als Deadpool ins MCU eingespannt werde. Weniger in Solo-Abenteuern, vielmehr als Hans Dampf in allen Avengers-Gassen, quasi in jedem Film als Pausenclown, der Iron Man, Hulk und Thor permanent die Pappnase aufsetzt. Hoffen wir, dass Liefeld sich irrt. Aber wenn Disney ab dem kommenden Jahr wirklich alles an Nicht-DC-Superhelden besitzt, wer weiß schon, was dann wird. Winter's not coming, come to winter. Ja, was soll man nur machen, wenn der Winter nicht zu einem kommt? Wenn der immer nur in der Glotze auftaucht? Immer nur dann, wenn gerade mal wieder endlich eine Staffel Game of Thrones fertig ist? Schwierige Frage, die jetzt eine simple Antwort findet. Wenn der Winter bald, also nach der letzten Folge, wirklich nicht mehr zu einem selbst kommt, dann muss man halt zum Winter. Genauer nach Winterfell, also dahin, wo Game of Thrones bis vor kurzem gedreht wurde. Denn, große Überraschung, nach der Serie ist vor dem Merchandise, man kann wohl bald schon in die Kulissen der Serie reisen. Verschiedene Orte in Nordirland, die für die Serie verwendet wurden, sollen Touristenattraktionen werden. Unter anderem sowohl die Sets von Winterfell, Castle Black und King's Landing, also auch die Game of Thrones Studios in Banbridge, in denen es eine geführte Tour geben soll, inklusive Requisitenhuldigung und weiteren Attraktionen. Macht doch eine Rundreise draus. Erst nach Neuseeland, Mittelerde-Selfies mit haarigen Füßen und dann Nordirland mit Zittern im Kunstschnee. Eine Stunde Film wünscht jetzt schon eine gute Reise.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Machst du Witze? Davon kann ich ihr doch nicht erzählen, wenn sie im Superhelden-Einsatz ist. Ich muss es irgendwie schaffen, damit sie es irgendwie schafft.
Damit wir es irgendwie schaffen.
Ich hab's gecheckt, Bob. Ich hab's gecheckt. Wann hast du das letzte Mal geschlafen?
Wer führt darüber schon Buch? Und ganz ehrlich, er ist ein Baby. Das werde ich schon regeln können. Ich krieg alles geregelt.
Das heißt, es ist alles okay. Du hast also alles unter Kontrolle. Richtig?
Heiliger Bim-Bam-Bayer, was ist denn da passiert? Kaum sind mal ebenso 14 Jahre vergangen, da kommt dann doch schon noch der zweite Teil der Animationsfilm-Superhelden Die Unglaublichen ins Kino. 14 Jahre später. Und dann ist im Film quasi gar keine Zeit vergangen. Es geht nämlich direkt da weiter, wo Teil 1 aufgehört hat. Und wie? Bob, gerade gehört, also Familienvater Mr. Incredible, ist zu Hause, unrasiert, völlig übermüdet und in Elternzeit mit dem Baby am Start, während Mrs. Incredible die Welt vor Bösewichten beschützt. Also das nenne ich mal Gender Adjusted von Pixar. Auch hier also die zuletzt so oft gesehene angepasste Rollenverteilung, die Frau im Mittelpunkt des Geschehens als Superheld Nummer 1, während der Kerl eher so für die Haushaltswitze zuständig ist und nur dann eingreift, wenn die Lady ausdrücklich drum bittet. Nicht falsch verstehen jetzt, ich bin da sehr modern, ist bei mir zu Hause jetzt nicht großartig anders. In Hollywood-Produktionen ist es halt nur gerade auch ein klein bisschen redundant. Egal, die Nummer funktioniert, die Animation ist Pixar-mäßig auch im zweiten Teil natürlich oberstes Regal und die Story ist schon auch echt witzig. Es gilt dieses Mal einen Schurken zu stoppen, der die Menschen aus der Ferne manipuliert, grob gesagt. Für Helen, also Mrs. Incredible, auch keine wesentlich größere Herausforderung, als es für Bob ist, die drei Kinder inklusive Baby Jack einzuhüten. Und eben den, Bob Parr, also Mr. Incredible, spricht auch nach 14 Jahren wieder Comedian Markus Maria Profittlich, der sich im Tonstudio mit elterlichen Pflichten abkämpfen musste. Beispielsweise mit dem Versuch, Mathe nicht beizubringen, sondern erstmal selber zu verstehen.
So kann ich das aber nicht. Warum verändern die Mathe? Mathe ist Mathe. Mathe ist Mathe. So.
Im Tonmann hat's gerade die Trommelfell zerkloppt davor.
Genau.
Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Ich hatte euch den Unglaublichsten, der Unglaublichen versprochen. Und siehe da, er ist gekommen. Markus Maria Profittlich. Schönen guten Abend.
Hallo, freut mich.
Sag mal, ich glaube, es hackt. Superhelden, die Feuerwindeln wechseln den ganzen Tag und den Kindern Frühstücksbrote schmieren, während die feine Dame Gangster jagt. Was ist denn da los in diesen 14 Jahren? Was ist da passiert?
Ja, ist einiges los. Es ist ja sehr modern. Das ist ja das Ding, der zweite Teil fängt ja da an, wo der erste aufgehört hat. Das sind ja keine 14 Jahre dazwischen. Was mich auch sehr gewundert hat, als ich ihn dann zum ersten Mal gesehen habe. Weil ich dachte, da sind jetzt die Kinder, haben dann vielleicht auch schon Kinder bekommen, sind auch schon Enkel da, so ein Superhelden-Clan oder wie auch immer. Und das war natürlich ein großes Erwachen. Ja, nur. Ist modern. Mutter geht arbeiten, Papa macht den Haushalt.
Absolut, ja. Ich frage mich natürlich im Augenblick immer, weil wir Filmjournalisten, wir sind ja Ärsche. Wir glauben ja nicht einfach alles.
Na gut, dass ich das nicht sagen muss.
So, wir sind ja nur ganz schlecht in der Lage, einfach was man uns zeigt, als gegeben zu nehmen. Sondern wir suchen ja immer da irgendwie so da den tieferen Sinn drin. Und natürlich fragt man sich, es ist auffällig gerade, ne, dass jetzt nicht mehr nur noch in den Realfilmen, sondern jetzt auch schon in den Animationsfilmen Frauen in die erste Reihe quasi geschoben werden. Also MeToo-Debatte und so weiter. Und jetzt, es ist doch gerade auch ein bisschen State of the Art, dass der Kerl nicht der Superheld ist, sondern dass die Frau das übernimmt. Oder irre ich mich da?
Sobald man Familienvater wird, ist man Superheld. Und das bleibt man sein ganzes Leben. Punkt. So. Ja? Und das mal als erstes. Nee, aber ich finde es auch toll, wenn moderne Themen damit mit Einzug halten, auch in die Animationsfilme. Dass die Kinder direkt mal sehen, ach ja, so geht's auch.
Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht sogar für dich im Studio bedeutet hat, bei den Aufnahmen, die ihr gemacht habt, bei den Synchroaufnahmen, dass in der leicht veränderten Superheldenrolle ein bisschen mehr Slapstick sogar drin lag, ein bisschen mehr Möglichkeit zu einem Humor, der dir auch sehr entgegenkommt?
Auf jeden Fall. Zum einen kenne ich es ja selber, weil wenn ich nicht auf Tournee bin, sondern zu Hause bin, dann übernehme ich auch die Sachen von meiner Frau, damit die sich mal ein bisschen ausruhen kann. Und da ist mal so, allein so diese Situation, wenn dieses Jack, dieses Baby mal so richtig schön in die Windel furzt, ja, das in dem Moment, das muss ich so dermaßen lachen, weil es stimmt, ja, das passiert. Und dann lacht dieses Baby auch noch so dreckig, ja. Die weiß genau, was jetzt kommt. Ja. Aber es passt alles. Es muss so sein. Ich finde den Film so, wie er ist, grandios.
Inwiefern seid ihr euch nahe, du und diese sehr witzige Superheldenfigur, die du da sprichst, nicht nur was den Witz angeht, sondern auch was dieses ganz spezielle, sich einfach mal nicht so ernst nehmen angeht?
Das ist, glaube ich, mit der Humor, der mich am meisten ausmacht, dass ich mich auch sehr, sehr gerne mal über mich selber lustig mache, was aber auch ein ganz klares Grundprinzip von Komik ist oder Komik sein sollte. Mhm. Nicht nur auf die anderen zu zeigen, gucken, wie lustig die sind, sondern sich selbst über sich selbst lustig zu machen. Deshalb dieser tollpatschige, liebenswürdige, lustige, spontane Kerl, das ist viel von mir dabei.
Ist das auch schon so gewesen, als du, glaube ich, sogar relativ früh so in deiner Jugend schon festgestellt hast, dass du da offensichtlich ein Talent hast, andere Menschen zum Lachen zu bringen? War das auch damals schon wirklich gleich ein Element davon, dass du gemerkt hast, wenn ich mich ein bisschen zum Kasper mache, kann ich damit auch andere gut unterhalten?
Das kam auf jeden Fall dann spätestens dann raus, als wir mit dieser Dreimann-Truppe da aufgemacht haben, die Magic Marabouts. Das war so eine Trash-Comedy-Travestie-Truppe.
Die tanzenden Nonnen.
Genau, Männer in Nonnenkostümen, die Concorde tanzen und so. Das ist dann schon, oder ich singe als Trude, ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Also, was will man noch machen? Ja.
Das machst du auch zur Zeit wieder.
Ich bin von der Straße, das ist doch gut.
Ja, absolut. Und man sieht es ja auch. Man kann es ja nachlesen. Im Mai, glaube ich, ist jetzt die aktuelle Tour losgegangen. Genau. Du hast Termine drinstehen bis Ende 2019, was ich total abgefahren finde.
Ich auch.
Gönnst du dir bei solchen Tourneen, auch wenn das jetzt viele Jahre später und viele Programme später ist, nochmal so Flashbacks? Also kramst du dann, weiß ich nicht, den Erklärbär nochmal raus oder ist der wirklich abgeheftet und wegsortiert und bleibt auch da?
Der Erklärbär ist weg. Der ist weg. Wenn ich so ab und zu nochmal nachts irgendwelche Mensch-Markus-Folgen sehe, die gucke ich mir immer sehr gerne an, da muss ich selber noch lachen. Das macht sehr viel Freude, aber solche, die Figuren selber sind weg, nein.
Die ersten Auftritte sind gewesen, jetzt hast, glaube ich, auch du wie so eine Art kleine Sommerpause gerade, habe ich gesehen, ne?
Gehabt, ja, und Samstag geht's los wieder.
Mhm.
so in so einer Pause reflektierst du dann schon die ersten Shows, die gewesen sind und sagst, wo muss ich vielleicht nochmal justieren, wo muss ich was verändern, oder ist das wie ein Theaterstück einstudiert und es wird dann so gemacht?
Nein, das wird, ich habe ja jetzt schon 20, 30 Auftritte hinter mir und dann verändert sich das schon, das wird dann da geschmeidiger gemacht, mundgerechter wird sich das dann formulieren, aber es wird auch so, jeden Abend kann passieren, dass mir was Neues einfällt. Was ich dann ausprobiere, wenn es funktioniert, bleibt es drin, wenn nicht, raus. Ja? Also der Unterschied zwischen Premiere und Derniere ist dann schon sehr gravierend eigentlich.
Ja, Markus Maria Profitlich ab Donnerstag im Kino zu hören, im zweiten Teil von Die Unglaublichen. Herzlichen Dank für den Besuch in Eine Stunde Film.
Danke sehr.
Ja, und damit euch auch direkt ein auf Wiederhören gleich hinterher. Schluss mit Eine Stunde Film für heute. Nächsten Dienstag Knoten ins Bein machen. Florian Henkel von Donnersmarck und Sebastian Koch bei uns. Nächstes hochgerätiges Regisseur-Schauspieler-Duo also bei uns in der kommenden Woche. Und zwar zum Film Werk ohne Autor. Tom Westerholt out, macht's gut und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.